Habt ihr schon einmal eine Mausefalle gebraucht? Für eine Maus. Nun, meine Eltern, die hatten eine Maus in der Speisekammer und sie wollten sie natürlich loswerden. Sie haben alles versucht, was es gab, aber es hat nicht funktioniert. Mit Käse, mit einer ordentlichen Mausefalle. Die Maus wollte einfach nicht in die Falle gehen. Und meine Eltern hatten einen guten Freund und er gab ihnen einen Rat. Er wusste, wie Mäuse ticken und was Mäuse mögen. Und er sagte, ihr müsst eine Walnuss halbieren und eine Schüssel draufstellen und auf die Kante der Walnuss. Also so, ja. Die Walnuss, die schaut nach innen, die halbierte Walnuss und die Schüssel, die ist oben drauf. Weil die Mäuse mögen Walnüsse. Das heißt, damit sie an die Walnuss rankommt, geht die Maus unter die Schüssel, fängt an zu knabbern und die Schüssel stürzt ein, die Maus ist gefangen. Am nächsten Morgen war die Maus in der Falle. Es hat hundertprozentig funktioniert. Eine gut platzierte Falle, ein leckerer Köder und die Maus ist gefangen. Nun, heute werden wir uns diese Tragik ansehen, die ein anderer weiser Fürst dieser Welt platziert hat. Heute werden wir uns 1. Mose 3, die Verse 1 bis 6 anschauen, wie Satan mit einer gut platzierten Falle und einem leckeren Köder das ganze Universum ins Unheil stürzt. Satan ändert sich nicht. Sein Ziel ist heute dasselbe wie damals. Seine Methoden sind heute dieselben wie damals. 1. Mose 3 beschreibt die Tragödie vom verlorenen Paradies. Der einzige Ort, an dem die Welt wirklich in Ordnung war, war das Paradies, ein Ort der Freude. Nun, dass unsere Welt nicht mehr in Ordnung ist, das merkt jeder. Vermutlich habt ihr es heute Morgen auch schon gemerkt, was auch immer schiefgegangen ist. Heute Morgen haben wir festgestellt, selbst der Drucker ist mit Leidenschaft gezogen worden. Er wollte offensichtlich nicht in Farbe drucken. Alles in diesem gesamten Universum ist dem Sündenfall anheimgefallen. Die Welt ist nicht mehr in Ordnung. Nun, wie kam es zu dieser Tragödie des verlorenen Paradieses? Warum sind wir Menschen rausgeflogen? Und die Frage ist, gibt es einen Weg zurück? Nun, diese Fragen beantwortet das dritte Kapitel. Ich glaube, das dritte Kapitel ist das wichtigste Kapitel der Bibel überhaupt, um unsere Welt zu verstehen, um zu verstehen, warum ist alles um uns herum so kaputt? Warum funktioniert es nicht? Warum sind wir selbst Sünder? Nun, ich möchte euch bitten, 1. Mose Kapitel 3 aufzuschlagen und wir werden das ganze Kapitel lesen, um des Zusammenhangs willen, aber wir werden uns heute Morgen nur auf die ersten 6 Verse konzentrieren und uns die anschauen. 1. Mose Kapitel 3. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt und ich habe gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Das ist die ganze Tragödie der Menschheit. Nun, es gibt so viele Fragen, die wir an diesen Text haben, an diese Begebenheit haben. Manche werden im Text beantwortet, manche, die werden erst später in der Schrift beantwortet und manche werden gar nicht beantwortet. Wir werden heute versuchen, durch einige dieser Fragen hindurchzugehen, aber wir werden heute auch nicht alle Fragen beantworten können. 1. Mose 3 haben wir auf 4 Predigten aufgeteilt insgesamt. Und ehrlich gesagt, irgendwie habe ich den Eindruck, selbst die 4 sind immer noch zu wenig. Wir werden uns heute den Köder der Sünde anschauen. Den Köder der Sünde. Am nächsten Sonntag wird es um die Konsequenzen der Sünde gehen. Dann werden wir uns das Wesen der Sünde ansehen. Und dann am Schluss die Hoffnung der Sünde. Nun, eine Frage, die sich vermutlich jeder stellt, ist: Wann ist der Sündenfall geschehen? Nun, wir haben Kapitel 2, eine perfekte Welt. Alles ist sehr gut. Keine Sünde, kein Leid, kein Tod, keine Schmerzen, keine Probleme, keine Verletzungen. Und dann sehen wir Kapitel 3, hier beginnt das ganze Desaster. Wann ist der Sündenfall geschehen? Nun, wir wissen es nicht. Die Bibel sagt nichts dazu. Vermutlich war es nicht gleich der nächste Tag nach dem ersten Ruhetag. Nach Tag 7, als Gott und Adam und Eva ruhten und im Paradies waren. Nun, offensichtlich war genügend Zeit vergangen, dass Adam das Gebot Gottes an Eva weitergeben konnte. Nämlich, du sollst nicht von diesem Baum essen. Offensichtlich war genügend Zeit vergangen, dass sie den Garten Eden schon ein wenig erkundet hatten, denn Eva weiß ganz genau, dass dieser Baum in der Mitte des Gartens ist. Und offensichtlich ist genügend Zeit vergangen, um die Tiere kennenzulernen. Ich denke, Satan hat einige Zeit gebraucht, den Menschen zu studieren und dann zu einem Plan zu kommen, wie er ihn geschickt zu Fall bringt. Nun, andererseits sind es auch nicht Jahre, die vergangen sind. Ansonsten wäre Kain wahrscheinlich im Garten Eden geboren. Nun, wir wissen nicht, wie lange Zeit vergangen ist. Vielleicht waren es Tage, Wochen, wenige Monate. Wir wissen nicht, wie viel Zeit von der Schöpfung bis zum Sündenfall vergangen sind. Der Text, er beginnt hier, aber die Schlange war listiger. Nun, die erste Frage, die sich aus dem Text hier ergibt, ist, wer ist die Schlange? Wer ist die Schlange? Nun, es ist eine ganz normale Schlange. Es heißt in Vers 1, denn die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Also offensichtlich war dies eine Schlange, die Gott gemacht hatte. Vielleicht war es eine der schönsten Schlangen, die es gibt, nämlich die Regenbogenboa. Unfassbar herrliche Farben. Vielleicht war es auch eine grüne Baumpython. Wir wissen es nicht. Später, als Gott die Schlange verflucht, bestätigt er noch einmal und sagt, es handelt sich wirklich um eine Schlange, weil er sagt, du sollst verflucht sein, mehr als alle Tiere des Feldes und du sollst auf dem Bauch kriechen. Es war offensichtlich, war diese Schlange ein Tier des Feldes. Und Adam hatte an Tag 6 allen Tieren des Feldes Namen gegeben. Nun, es wäre vielleicht sogar möglich gewesen, dass Adam genau dieser Schlange schon einmal begegnet ist und ihr sogar den Namen gegeben hat, den sie trug. Aber gleichzeitig war es nicht nur eine Schlange. Nun, woher wissen wir das? Wir lesen den Text und der Text ist offensichtlich. Es war mehr wie nur eine physische Schlange. Denn auf einmal heißt es, die Schlange kann sprechen. Habt ihr schon mal beim letzten Tierpark besucht, eine sprechende Schlange gesehen? Nicht wirklich. Außerdem, also nicht nur, dass diese Schlange sprechen kann, und zwar sogar in der Sprache, die Adam und Eva verstehen, diese Schlange, die weiß Dinge über eine unsichtbare Realität, die noch nicht einmal Adam und Eva wissen. Außerdem sehen wir, dass es mehr wie eine Schlange ist, weil als Gott diese Schlange verflucht, sagt er in Vers 14 und dann 15, sagt er, da wird ein Nachkomme der Frau kommen und der Schlange den Kopf zertreten. Nun, das ist am Kreuz geschehen. Und zu diesem Zeitpunkt, 4000 Jahre, war die physische Schlange im Garten Eden schon längst tot, schon längst Erde geworden, spätestens mit der Sintflut gestorben. Aber diese Person, die Gott verflucht, die würde immer noch am Leben sein. Wer war die Schlange? Nun, es ist offensichtlich, es war eine echte physische Schlange und es war jemand, der mächtiger ist wie eine Schlange. Punkt. So viel wussten die ersten Leser. Mehr wussten sie nicht. Als Mose den Israeliten in der Sinai-Wüste schrieb und weitergab, das war alles, was sie wussten. Nun, später kommen mehr Informationen hinzu. Und das, was jeder ahnt, wer ist diese Schlange? Wir könnten annehmen, es ist Satan. Das, was jeder ahnt, wird später, spätestens 4000 Jahre nach diesem Ereignis, Gewissheit. Offenbarung 12, Vers 29, Vers 2, identifiziert diese alte Schlange eindeutig als den Teufel, den Satan, den Widersacher, den Drachen. Hier in 1. Mose 3 haben wir die erste Form, man könnte sagen, von einer Art Besessenheit. Satan ist mächtig und fähig, ein Tier zu kontrollieren und durch dieses Tier in menschlicher Sprache zu sprechen. Nun, wenn man Schlangen so hört oder sich eine Doku über Schlangen ansieht, dann sieht man, dass die nur so Geräusche von sich geben. Aber diese Schlange konnte sprechen. Sie hatte keine Stimmbänder, keine Luft, die hin und her gewandert ist, keinen Resonanzkörper. Und trotzdem hat sie geredet, wie wissen wir nicht. Nun, warum eine Schlange? Warum hat Satan eine Schlange genommen? Warum nicht einen Löwen? Irgendetwas Gefährliches, das den Menschen zerreißen kann. Nun, wir sehen, dass mit diesem natürlichen Wesen der Schlange eine Eigenschaft Satans verknüpft wird. Und diese besondere Eigenschaft verknüpft Gott sogar in Vers 1. Nämlich er sagt, sie ist klug, sie ist listig. Es ist die Klugheit, die den Menschen hintergeht. Und deswegen ist es nicht nur Klugheit, sondern es ist Hinterlist. Sie ist gerissen. Schlangen sind heimtückisch. Sie warten regungslos stundenlang, ohne zu bewegen, noch nicht mal ihre Augen, auf ihre Beute. Die Grubenotter, die lauert sogar tagelang auf ihre Beute. Sie warten stundenlang. Und dann kommt eine Maus daher und die Schlange wartet. Sie bewegt sich nicht. Die Maus hält sich eine Weile dort auf. Sie wittert keine Gefahr, weil die Schlange regungslos auf der Lauer liegt. Die Maus fühlt sich sicher, nichts bewegt sich. Und dann blitzschnell, plötzlich, in einem Moment, in dem die Maus es nicht erwartet, schnellt die Schlange hervor, packt die Maus und injiziert das Gift. Dann wird die Maus losgelassen. Die Maus, die kommt noch ein paar Meter weit, aber dann stirbt sie von innen heraus an Organversagen. Und die Schlange kriecht ihr nach und verschlingt die Maus vollständig. Das Sonderbare ist, das Gift ist so giftig, aber es tötet die Schlange nicht. Nun, die giftigste Schlange dieser Welt ist ein Inland-Taipan, der in Australien vorkommt. Und das Gift, das der Inland-Taipan in Australien bei einem Biss losgibt, dieses Gift, ein Biss, reicht aus, um unseren ganzen Saal von erwachsenen Menschen zu töten, einschließlich aller Kinder. 100 bis 200 erwachsene Menschen können mit einem Biss dieses Giftes umgebracht werden. Nun, die Schlange injiziert das ganze Gift der Beute. Die Schlange verzehrt die ganze Maus und stirbt nicht an ihrem eigenen Gift. Unfassbar. Nun, Schlangen sind listig, hinterlistig. Und das ist die wichtigste Eigenschaft, mit der Gott Satan in Verbindung bringt. Die Schlange hier im Garten Eden, sie ist eine echte Schlange und gleichzeitig ist sie das Werkzeug Satans. Denn hinter dieser Schlange steht Satan selbst, der Widersacher Gottes. Nun, lass uns die nächste Frage klären. Warum ködert die Schlange? Warum ködert die Schlange? Nun, was ist die Absicht der Schlange? Meint Satan es gut mit dem Menschen? Ich meine, zumindest gibt Satan das vor in diesem Kapitel. Nun schauen wir uns das Ergebnis an. Was geschieht am Ende von Kapitel 3? Gott und Mensch sind entzweit. Man könnte sagen, Satan hat den Menschen die Klippe hinunter in die Sünde, ins Verderben, in die Versklavung hinuntergeschubst. Er hat den Menschen in die Rebellion gegen Gott hineingezogen. Das war seine ganze Absicht. Satans Hass gegen Gott ist so groß, dass er das Meisterstück Gottes, den Menschen, das Abbild Gottes, ruiniert. Und das kennt ihr vielleicht aus dem Kinderzimmer. Nun, da ist ein Kind so verärgert über das andere Kind, das gerade irgendetwas Tolles aus Lego gebaut hat, dass das andere Kind, das so verärgert ist, was macht? Alles ruiniert. Ja. Warum? Einfach, um es dem anderen heimzuzahlen. Und genau das tut Satan in Bezug auf Gott. Er will das Beste, das Schönste, was Gott gebaut hat, sein Abbild, den Menschen, einfach ruinieren und verderben, um es ihm heimzuzahlen. Jesaja 14 und Hesekiel 28 beschreiben den Fall Satans. Samuel wird in der dritten Predigt noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Aber dort wird deutlich, dass Satan Gott vom Thron stoßen will. Nun, was ist der vielversprechendste Plan, um Gott vom Thron zu stoßen? Auch den Menschen in eine Revolution zu bringen. Und vielleicht sogar das Ziel, über den Menschen zu erreichen, damit Gott gestürzt wird. Nun, Frage, meint Satan es wirklich gut? Oh, nicht wirklich. Will Satan das Beste für den Menschen? Überhaupt nicht. Im Gegenteil, er will den Menschen für seine Zwecke missbrauchen. Er beabsichtigt den Fall des Menschen, den Tod des Menschen. In Johannes 8, Vers 44 adressiert Jesus sich an die Pharisäer und er sagt dort zu ihnen, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Und dann nennt er uns zwei wichtige Eigenschaften, zwei wichtige Wahrheiten über Satan. Und er sagt, der war ein Menschenmörder von Anfang an und er steht nicht in der Wahrheit. Das heißt, Jesus kennt Satan von Anfang an. Jesus hat Satan geschaffen. Satan hat Jesus gedient, bis Satan gefallen ist. Und hier deckt Jesus die wahren Motive Satans auf. Er ist ein Menschenmörder. Nun heute, wie würden wir das formulieren? Heute nennt man einen Menschenmörder einen Terroristen. Nun, wie weit kannst du einem Terroristen vertrauen? Wie gut meint ein Terrorist es mit seiner Beute? Nun, überhaupt nicht gut. Er benutzt die Geisel als Mittel zum Zweck. Die Geisel ist ihm völlig egal, sie ist einfach nur ein Bauernopfer im Krieg gegen Gott, um Gott vom Thron zu stoßen. Und genau das sind die Motive Satans, wenn er den Menschen ködert. Und wir wissen, dass im Himmel Freude ist über einen Sünder, der Buße tut. Aber wir wissen auch, dass unter den Dämonen Freude ist über jeden Sünder, der sich gegen Gottes Wort verhärtet, über jeden Sünder, der sich von Gottes Wort entfernt. Aber es wird eine Zeit kommen, in der Satan, die alte Schlange, besiegt, gebunden und unschädlich gemacht wird. Und die erste Ankündigung, David hat sie im Eingang schon gelesen, finden wir in Vers 15, das ist, wo er ankündigt, dass der Schlange der Kopf zertreten ist. Gott sagt dort, der Same der Frau. Das heißt, es ist offensichtlich ein Nachkomme der Frau. Es ist ein Mensch, wird der Schlange den Kopf zertreten. Und durch das ganze Alte Testament geht Gott hindurch und zeigt dies immer wieder auf. In Jesaja 27, Vers 1, da verheißt Gott noch einmal, dass die Schlange getötet wird. Und das heißt, an jenem Tag wird Jahwe mit seinem harten, großen, starken Schwert die flüchtige Schlange, das Ungeheuer, töten. Einmal mehr wird angekündigt, dass die Schlange besiegt wird in der Zukunft. Aber wer wird es diesmal tun? Jesaja 27, Vers 1 steht, an jenem Tag wird Jahwe es tun. Nun, was macht das deutlich, dass wer wird Satan besiegen? 1. Mose 3, der Same der Frau, ein Mensch. Und dann wird gesagt, Jahwe wird das tun. Also wer muss es sein. Es muss ein Gott-Mensch sein. Deswegen ist Christus Gott-Mensch. Anders würde er unsere Errettung nicht ermöglichen können. Anders würde er Satan nicht besiegen können. Und Offenbarung 20 beschreibt dann, der Drache, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, wird für 1000 Jahre gebunden und in den Abgrund geworfen, damit er die Völker nicht mehr verführen kann. Und dann wird Satan ein einziges Mal freigelassen und er wird viele verführen, die im 1000-jährigen Reich aufwachsen. Und er wird sie anstacheln in eine allerletzte Rebellion gegen Gott. Und dann wird er endgültig in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Nun, wir stellen uns alle die Frage, warum tut Gott das nicht sofort? Warum tut er es nicht gleich? Warum dieses dunkle Kapitel der Sünde, der Menschheit, so viel Kummer, so viel Gewalt, so viel Missbrauch und Tod und Leid und Geschrei? Nun, Gott erklärt es uns nicht. Er sagt nicht, warum er erst am Ende, sogar nachdem Satan gebunden ist, nochmal losgelassen wird. Wir wissen es nicht. Das sind Geheimnisse in die Ratschlüsse Gottes, in die Pläne Gottes, wo wir nicht wissen. Aber was wir wissen ist, dass Gott uns in dieser Miserie nicht alleine lässt, sondern er gibt uns seinen Sohn. In all diesem Leid, in aller Plagerei lässt er uns nicht alleine, sondern Gott selbst geht durch all das hindurch. Wir wissen nicht, warum Gott es erst am Ende der Zeit tun wird. Warum ködert Satan den Menschen? Meint er es gut? Nein, er gebraucht und missbraucht den Menschen für seinen Krieg gegen Gott. Er schubst den Menschen die Klippe hinab in die Sünde, in das Verderben, in die Gottesferne. Und er entzweit den Menschen und Gott. Und das ist sein Ziel. Nun, wie tut er das? Wie tut er das? Wie ködert die Schlange? Und nun kommen wir zur dritten Frage und mit der werden wir uns überwiegend den Rest der Zeit beschäftigen. Wie ködert Satan? In 2. Korinther 2, Vers 11, da sagt Paulus, dass seine Methoden, und er spricht von Satan, uns nicht unbekannt sind. Nun, wie kann Paulus das sagen? 1. Mose 3 zeigt uns seine Absicht und seine Methode. Und bis heute hat sich die Absicht Satans nicht geändert. Er will den Menschen in Sünde verstricken. Und bis heute hat sich die Methode Satans nicht verändert. Sie ist nur ausgeklügelter geworden. Aber was wir notwendig haben, ist, dass wir die Methode Satans verstehen. Und das Erste ist, er kann sich gut tarnen. Schaut nochmal in Vers 1. 1. Mose 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Satan ist ein Meister der Tarnung. Nun, wie kommt er daher? Er kommt nicht als Drache. Er kommt nicht als Satan. Er kommt nicht als Monster. Er kommt als Schlange daher. Satan kommt als etwas Vertrautes, etwas Bekanntes. Adam hatte allen Tieren Namen gegeben und er kannte sie. Und die Tiere, zumindest vor dem Sündenfall, sie waren weder scheu, das heißt, sie haben sich nicht versteckt vor den Menschen, weil sie hatten keine Angst vor den Menschen, noch waren sie gefährlich. Das heißt, bei seinem täglichen Spaziergang durch den Garten Eden können wir tatsächlich davon ausgehen, dass Adam hin und wieder so mal in die Mähne des Löwen gefasst hat und ihn am Bart ein bisschen gekrault hat. Wahrscheinlich hat er das mit dem Bären auch getan und mit dem Jaguar auch. Einfach ein bisschen gestreichelt, so wie wir ein Haustier heute streicheln, das zahm ist. Vielleicht hatte er sogar eine Schlange auf dem Arm, Adam. So wie heute manchen Schlangenbändiger es tut. Und hat einfach sie sich angeschaut, ein bisschen gestreichelt über ihre Schuppen hinweg. Satan kommt nicht als Monstrum, sondern Satan ködert in einer vertrauten Umgebung durch vertraute Mittel in vertrauten Zeiten. Und das tut er nicht nur mit Adam und Eva, das tut er auch mit dir. Er will dich in die Sünde verstricken. Erwarte seine Angriffe nicht nur, wenn du auf weit entfernten Dienstreisen bist, sondern erwarte seine Angriffe in den alltäglichen Situationen des Alltags. Wenn dein Kind ungehorsam ist, wenn deine Wünsche nicht erfüllt werden, wie du es dir vorstellst, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt, wenn dein Bruder und deine Schwester sündigen oder dir nicht so begegnen, wie du es dir wünschst. Erwarte Gottes Angriffe nicht nur an gottlosen Orten, so wie an deiner Schule oder deinem Arbeitsplatz, wo alle fluchen, sondern erwarte Angriffe Satans auch in vertrauter Umgebung, sogar zu Hause und sogar in der Gemeinde. Satan ist ein Meister der Täuschung. Paulus sagt in 2. Korinther 11, 14, Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Nun, Satan gibt hier Adam und Eva nicht eine gefährliche Waffe in die Hand. Er gibt ihnen nicht eine 9mm PPK in die Hand oder eine Handgranate, um Fußball zu spielen oder einen Pfeilgriffrosch als Kuscheltier, sondern Satan gibt dir ein Gerät in die Hand, das du zu 95% nützlich bedienen kannst, das hilfreich ist. Ein Gerät gibt er in die Hand, mit dem du die Bibel unterwegs hören kannst. Er gibt dir ein Gerät, mit dem du Geschwister ermutigen kannst, etwas Vertrautes und gleichzeitig etwas, das so zerstörerische Kraft haben kann. Angezündet von dem Feuer der Hölle und das Potenzial hat, dich in Sünde zu verstricken. Das ist Satan, ein Meister der Tarnung. In so vielen Kinder-Fantasy-Filmen finden wir überall dieses Prinzip. Achtet darauf das nächste Mal, wenn ihr einen Film mit euren Kindern anschaut. Das Monster gibt seine wahre Identität nicht preis, sondern verkleidet sich als hübsche Prinzessin, als seine gute Freundin, als ein ritterlicher Held. Und als Zuschauer bangt man und hofft, dass die Hauptperson es durchschaut und sieht in irgendeinem bestimmten Moment, dass die wahre Identität dieser Person ein Monstrum ist. Und irgendwann im guten Film wird es dann gelöst. Aber Satan tut das nicht. Er tarnt sich. Er ist ein Meister der Tarnung, auch in deinem Leben. Nun, wie geht er weiter vor? Nun, das Nächste, wie er ködert, ist, er stellt Gottes Wort in Frage. Schaut in Vers 1, in den zweiten Teil, dort sehen wir, dort sagt Satan, die Schlange sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Nun, vielleicht denkst du bei dir selbst, warte mal, Eva, bei einer sprechenden Schlange müssen alle Alarmglocken klingeln. Nun, jein. Bis jetzt hatte sie keinen Grund, irgendjemandem oder irgendetwas zu misstrauen. Bisher gab es keine Sünde. Niemand wollte ihr etwas Böses. Es gab keinen Grund, misstrauisch zu sein. Vielleicht dachte sie, oh wow, hier ist ein neues Tier, das habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass Gott sogar sprechende Schlangen geschaffen hat. Nun, eine sprechende Schlange an sich ist noch kein Grund, dass alle Sirenen angehen und man hellhörig wird. Wann müssen alle Sirenen angehen? Wenn Gottes Wort in Frage gestellt wird, wenn Gottes Wort verdreht wird und ihm sogar widersprochen wird, dann müssen alle Alarmanlagen angehen. Nun, was macht es deutlich? Das macht deutlich, dass du deswegen Gottes Wort gut kennen musst. Weil wenn Gott redet, redet er Wahrheit. Gott ist Leben. Das heißt, wenn wir das tun, was sein Wort sagt, dann werden wir leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass du stille Zeit machst, dass du die Bibel liest, dass du Gottes Wort kennst. Deswegen ist es so wichtig und wir wollen auf Gottes Wort eine hohe Priorität legen, auch beim Predigen Gottes Wort gründlich auslegen. In allen Treffen soll Gottes Wort die Mitte sein. Deswegen ist es so wichtig, dass du zuhörst und dass du mitschreibst, weil du Gottes Wort genau kennen willst. Nun lass uns sehen, was Evas Antwort ist. Da sprach, Vers 2, da sprach die Frau zu der Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Nun, Eva antwortet korrekt und doch nicht ganz korrekt. Hier sehen wir ein paar Dinge, die sich einschleichen, die an und für sich noch keine Sünde sind, denn der Sündenfall ist noch nicht geschehen, aber sie begünstigen die Sünde. Eva geht leichtfertig mit Gottes Wort um. Nun, sie minimiert die Großzügigkeit Gottes. Gott hatte gesagt, ihr dürft nach Belieben von allem essen. Und im Hebräischen wird es ein bisschen deutlicher. Da heißt es Akol Tokel. Und Eva sagt, wir dürfen essen. Ja, einfach nur Nokel. Also nur ein bisschen. Dann fügt sie dem Verbot etwas hinzu. Rührt diese Frucht nicht an. Nun, das hatte Gott nicht gesagt. Wir müssen bedenken, Eva lügt nicht bis zu diesem Zeitpunkt. Also, weil der Sündenfall ist nicht geschehen, Sünde ist noch nicht im Spiel. Aber Mose ist sehr bedacht in allem, was er niederschreibt. Jede Aussage ist sorgfältig überlegt und sehr wichtig. Und es ist auffällig, dass Mose das erwähnt. Eva war nicht dabei, als Gott das Gebot an Adam gegeben hatte, sondern Adam sollte es Eva weitergeben. Nur nebenbei gemerkt, das macht deutlich, dass Gottes Wort für Eva relevant war, auch wenn sie es selbst persönlich nicht gehört hat. Auch wenn sie es über Adam hören sollte. Und dann kommt Adam zu Eva und sagt, Eva, Gott gestattet uns von allen Bäumen nach Belieben zu essen, außer von diesem Baum des Guten und Bösen. Weil an dem Tag, an dem wir davon essen, werden wir des Todes sterben. Der Baum, der ist in der Mitte des Gartens. Und Eva, weißt du was? Fass ihn am besten auch gar nicht an. Wir wollen damit nichts zu schaffen haben. Und vielleicht hat Adam das zu ihr gesagt. Wir wissen es nicht. Aber sie fügt etwas hinzu, was Gott nicht gesagt hatte. Und dann verharmlost sie die Strafe. Gott hatte gesagt, ihr werdet des Todes sterben. Das ist der stärkste Ausdruck, den es nur gibt. Und im Deutschen ist es wirklich gut übersetzt. Des Todes sterben, also zweimal tot sein in gewisser Weise. Und Eva sagt, ja, wenn wir davon essen, also wir wollen nicht davon essen, ansonsten werden wir sterben. Es ist eine Verharmlosung der Strafe. Nun, all diese leichten Veränderungen von Gottes Wort sind noch keine Sünde, aber sie begünstigen die Sünde. Merke dir, wenn Gottes Wort abgeschwächt wird, ist der Reiz der Sünde umso stärker. Wenn Gottes Wort abgeschwächt wird, ist der Reiz der Sünde umso stärker. Es ist kein Zufall, dass auf den ersten Seiten der Bibel mit den besten Absichten etwas hinzugefügt wird und etwas abgeschwächt wird. Und es ist auch kein Zufall, dass auf der letzten Seite der Bibel Gott sagt, wer etwas den Weissagungen dieses Buches hinzufügt und etwas wegnimmt, dessen Teil vom ewigen Leben soll weggenommen werden. Es ist kein Zufall, dass es am Anfang und am Ende geschieht. Nun, wie ködert Satan? Lass uns weitergehen zu Vers 4 und 5. Wir sehen, dass Satan die Wahrheit und die Lüge verdreht. Satan verdreht Wahrheit und Lüge. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Nun, es ist so überraschend, dass Satan Gottes Wort korrekter zitiert wie Eva selbst. Weil er sagt hier, ihr werdet des Todes sterben. Genau dieselben Worte, die Gott gesagt hatte. Woher kannte er sie? Wahrscheinlich war er dabei und hat zugehört. Aber er verdreht Wahrheit und Lüge. Er sagt nämlich, ihr werdet ganz gewiss nicht des Todes sterben. Im Hebräischen sind es zwei Buchstaben, lo. Nicht des Todes sterben. Nun, Satan verdreht Wahrheit und Lüge. Und schaut euch an, wie gerissen er die Wahrheit und die Lüge verdreht. Er sagt, eure Augen werden aufgetan, ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. War das korrekt? War das die Wahrheit, was er sagt? Gewisserweise schon. Weil sogar am Ende von Kapitel 3 in Vers 22 sagt Gott, der Mensch ist geworden wie unser einer. Er erkennt, was gut und böse ist. Und dann sagt Satan, ihr werdet nicht des Todes sterben. War das korrekt? War das wahr? Jein. Satan hatte nur eine andere Definition von Tod. Für Satan war die Definition von Tod, ihr werdet nicht sofort tot umfallen. Und das stimmte auch. Aber Gott hatte eine andere Definition von Tod, nämlich in dem Moment seid ihr getrennt vom Leben, getrennt von Gott. Wie eine Blume, die abgeschnitten ist und ihr seid tot. Und das war korrekt. Nun merkt ihr, in dem ganzen Bericht lügt Satan nie zu 100%. Und doch ist es eine volle Lüge. Er redet eine Halbwahrheit. Er unterschlägt die ganze Wahrheit. Und das macht er so raffiniert und durchtrieben. Es ist immer ganz viel Wahrheit mit ein wenig Gift. Nun, ich habe alle hebräischen Buchstaben zusammengezählt, die Satan redet. Und es sind 96. Natürlich kann man daraus keine These aufstellen. Ich dachte, es ist einfach nur amüsant, das mal in Zahlen zu sehen. Er redet 96 Buchstaben. Von diesen 96 Buchstaben sind 2 Buchstaben Lüge. Das heißt, mathematisch gesprochen, also wir können daraus keine These aufstellen, ja, mathematisch gesprochen sind 2,08% von all dem, was er sagt, falsch. Und 98% sind richtig. Nun, wisst ihr, das hat sich bis heute nicht geändert, nur nicht der Prozentsatz. Sei auf der Hut, weil Satans Theologie hat immer ganz viel Wahrheit und ein wenig Lüge. Die meisten Irrlehrer kriegen diesen Quotienten Satans nicht hin. Ich meine, ist auch kein Wunder, weil Satan ist der Meister der Lüge. Sie kriegen nicht 98% Wahrheit und 2% Lüge hin. Aber man sieht einfach, dass das Gift so hochprozentig, so hochpotent ist bei Satan. Aber sei auf der Hut, wenn du YouTube-Videos anschaust, wenn du Podcasts abonnierst. Irrlehrer haben immer ganz viel Wahrheit und ein wenig Lüge. Ob das die Psychologie ist, die viele korrekten Aussagen macht, aber das grundlegende Weltbild ist falsch. Ob das die Irrlehren des ersten Jahrhunderts waren, ganz viel Wahrheit und ein wenig Lüge, nämlich Christus ist nicht Gott oder er ist nicht Mensch oder er ist nicht Gottmensch. Ob das die Lehre der Rechtfertigung im Mittelalter betrifft. Nun, der Gnade ein wenig Werke hinzufügen, ist doch nicht schlimm, oder? Oh, es ist schlimm. Satan verdreht Wahrheit und Lüge. Und überall, wo Sünde am Werk ist, sehen wir dasselbe. Gutes wird böse genannt und Böses wird gut genannt. Nun, draußen in der Welt ist uns bewusst und bekannt, dass das so ist. Liebe ist etwas Gutes, also kann doch Liebe nichts Böses sein. Oh doch, wenn sie im falschen Rahmen und im falschen Kontext stattfindet, ist sie böse. Oder in der Schule, vielleicht triffst du auf jemanden, auf einen Klassenkameraden, du bist immer freundlich und hilfsbereit ihm gegenüber, sagst ihm immer, wenn er krank war, welche Hausaufgaben ihr hattet und er kriegt es immerhin, dich als böse und gemein darzustellen. Aber weißt du was, das kann auch dort geschehen, wo du es am wenigsten erwartest. Da befindet sich ein Bruder am Rand der Klippe und ist im Begriff, die Sünde hinabzustürzen. Und du willst ihn festhalten und bewahren und zurückhalten, dass er nicht hinabstürzt. Und auf einmal bist du der Böse, der Lieblose. Überall, wo Sünde am Werk ist, wird Wahrheit und Lüge verdreht. In Johannes 8, Vers 44 sagt Jesus über Satan, der war ein Menschenmörder, das hatten wir uns schon angesehen, und dann sagt er, und er steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Ist es nicht erstaunlich, er kann 98% Wahrheit reden und Jesus sagt, Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Und Satan kann zu 98% Wahrheit reden und doch ist es eine ganze Lüge. Und die Lüge, die jeden Menschen auf dieser Welt am stärksten umwickelt ist, es gibt keine Konsequenzen für Ungehorsam. Der Lüge glaubt jeder Mensch. Nun, lass uns weitergehen und uns ansehen, wie ködert Satan. Und das Vierte, was wir uns ansehen, ist, Satan verzehrt das Gottesbild. Satan verzehrt das Gottesbild. Nun, wer hatte den Menschen geschaffen? Gott. Wer hatte den Menschen die ganze Herrschaft gegeben? Gott. Wer hatte alle Farben, auch wenn sie im Wochenblatt fehlen? Wer hatte alles Obst? Alle Tiere, alle Geschmacksrichtungen, alle unterschiedlichen Geschmäcker gegeben? Wer hat den Menschen in ein fertiges Nest hineingesetzt? Gott. Worauf deutet das alles hin? Deutet darauf hin, dass Gott gut ist. Und schaut euch an, was Satan mit 98% der Wahrheit und einer geschickten Frage hinkriegt. Vers 1. Sollte Gott das wirklich gesagt haben? In anderen Worten, nein, 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 das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Gott so ist. Gott ist doch ein Gott der Liebe. Warum sollte Gott so etwas tun? Und dann in Vers 4 und 5 sagt er, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß, sondern dass eure Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott. Er weiß etwas und er gönnt euch das nicht. Er enthält euch das Gute vor. Es ist unfassbar, was Satan hinkriegt. Er verdreht die Wahrheit. Er setzt Gott auf die Anklagebank. Er gaukelt vor, Gott ist böse. Gott ist hinterlistig. Und er kriegt es hin, das, was auf ihn, auf Satan zutrifft, in Gott hinein zu projizieren und Gott so böse aussehen zu lassen. Und wisst ihr, das tut Sünde auch in deinem und in meinem Leben. Und ich habe es in dieser Woche bei mir selbst entdeckt. Da sind gewisse Eigenschaften, wie du funktionierst, und dann begegnet dir jemand anderes. Und du projizierst all das in die andere Person hinein, obwohl es gar nicht zutrifft. Vielleicht bist du jemand, der immer misstrauisch ist, allen gegenüber. Nun, weißt du, dieses Misstrauen, wenn du misstrauisch bist, allen anderen, dann wirst du dieses Misstrauen in allen anderen wiedersehen. Du wirst so denken, du wirst dich so verhalten und du wirst mit anderen so reden, weil du das über sie denkst. Als wären sie dir gegenüber misstrauisch, obwohl es gar nicht stimmt. Da ist Sünde am Werk und Satan gaukelt es vor. Gott ist böse mit euch, er will euch das Gute vorenthalten, aber ich, Satan, ich meine es nur gut mit euch. Gott stellt dieses Verbot nicht aus, weil es euch schadet, sondern er will euch das Gute nicht gönnen. Unfassbar, was Satan tut. Er verdächtigt die Liebe Gottes. Er unterstellt der Liebe Gottes böse Motive, Missgunst und Neid. Nun, wie sehr hat Gott seine Liebe bewiesen? Nicht nur in der Schöpfung, sondern am Kreuz um so viel mehr. Und immer noch unterstellen Menschen Gott, dass er nicht gut ist, dass er böse ist. Nun, wie denkst du über Gott? Stellst du dir Gott immer vor als immer der Harte, immer der Strenge, immer der Verbieter? Gott wie ein Polizist. Er ist immer unzufrieden, nie machst du etwas richtig, nie erfüllst du seine Messlatte, er ist immer zornig auf dich. Ich habe mich zwischendurch auch dabei ertappt, so über Gott zu denken. Stellst du dir Gott wie einen Opa vor? Er ist alt und senil. Er bekommt gar nicht mit, was hier unten alles so geschieht. Oder stellst du dir Gott wie einen Hippie-Kumpel vor? Ah, alles halb so schlimm. Du kannst bleiben, wie du bist. Ein wenig Sünde, ach, das kehren wir unter den Teppich. Hauptsache cool bleiben und Spaß haben. Nun, weißt du, Gott zielt auf dein Gottesbild. Er will, dass du dir Gott falsch vorstellst. Und das tut er mit Eva und das tut er mit dir. Hier nur eine kleine Randbemerkung. Samuel hatte schon zu Beginn von Kapitel 2 erwähnt, dass ab der Erschaffung des Menschen wird Gott nicht nur als Elohim genannt, also als Gott, sondern er wird Yahweh Elohim genannt. Herr Gott, also Herr in Großbuchstaben. Und zwar konsequent, Kapitel 2, 3, 4 und so weiter. In Kapitel 2 wird er 11-mal 11-mal Jahwe Elohim genannt. Und in Kapitel 3, in unserem Kapitel, wird er 9-mal ganz konsequent Jahwe Elohim genannt. Jahwe Elohim beschreibt die besondere Beziehung, die wir Menschen zu Gott haben. Und der Gläubige, das ist ganz wichtig, der Gläubige nennt Gott nicht nur nach seinem Titel und nach seiner Funktion Gott, sondern er nennt ihn bei seinem Namen, Jahwe. Und diese Beziehung sehen wir besonders in 1. Mose sehr konsequent durchgeführt. Eva sagt in Kapitel 4, Vers 1, mit der Hilfe Jahwes habe ich einen Mann erworben. Noah sagt, auch ein Gläubiger, gepriesen sei Jahwe Elohim. Wieder Jahwe Elohim. Abraham sagt, Jahwe Elohim hat mich aus dem Land meiner Geburt herausgeführt. Das Auffallende ist, wenn von diesem Muster abgewichen wird. Und hier wird 3-mal bzw. 4-mal abgewichen. Satan nennt Gott nur nach seinem Titel, nach seiner Funktion. Er sagt nur Gott, Elohim. Und das färbt auf Eva ab. Und Eva nennt ihn in ihrer Antwort auch nur noch Gott, nicht mehr bei ihrem Namen. Das ist kein Zufall. Mose achtet peinlichst genau darauf, auf die Wortwahl. 9-mal wird hier von Jahwe Elohim gesprochen, aber nicht in diesem Abschnitt, nicht von der Schlange, nicht von Eva. Das heißt, Errettung ist immer eine persönliche Beziehung zu Gott. Wenn du Gott nur nach seinem Titel kennst, wenn du Gott nur nach seiner Funktion benennst, dann hast du keine persönliche Beziehung zu ihm. Lass dich mit Christus versöhnen, um eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Und dann kannst du sogar sagen, aber Vater, nicht nur nach seiner Funktion, sondern mit Namen. Und das sehen wir, was alle Gläubigen hier tun. Nun, Eva beißt langsam an diesen Köder. Erst die Tarnung, dann Gottes Wort in Frage stellen, Wahrheit und Lüge verdrehen, ein falsches Gottesbild. Und all das nimmt Fahrt auf und nun ködert Satan sie mit leeren Versprechungen. Fünftens, Satan ködert dich mit leeren Versprechungen. Nun, was verspricht Satan und was bekommt Adam und Eva? In Vers 5, schaut hinein, da verspricht Satan, die Augen werden geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Nun, die Sünde verspricht Freiheit, Besserung, mehr Glück. Aber in Wahrheit landen sie im Morast der Sünde. Nun, was bedeutet hier, dass Gott sagt, dass Satan hier sagt, ihr werdet erkennen, was gut und böse ist? Wussten Adam und Eva nicht, was gut und böse ist? Oh doch, sie wussten es. Ja, das hebräische Wort hat eine große Breite und es bedeutet etwas in Erfahrung bringen, etwas wissen. Es bedeutet eine intime Beziehung haben. Ja, Adam erkannte seine Frau und es bedeutet sogar bestimmen. Das heißt, um was es hier geht, was Satan verspricht, ist, bisher, Adam und Eva, hat Gott über euch bestimmt, was gut und böse ist. Aber nun, wenn ihr seid wie Gott, dann werdet ihr selbst bestimmen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr könnt für euch selbst beurteilen, was gut und böse ist. Und das ist der Irrtum des Menschen. Was bekommen Adam und Eva? Nun, im Hebräischen ist hier eine Ironie, die im Deutschen nicht so sehr zu sehen ist. In Vers 5, da spricht Satan, ihr werdet erkennen das Gute und das Böse. Und dann fallen sie und Adam isst. Und es heißt in Vers 7, das Versprochene kommt. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Das ist die Ironie. Satan macht Versprechungen wie ein König und er bezahlt wie ein Bettler. Das tut Sünde immer. Wenn Sünde über deinen Gaumen huscht, dann schmeckt sie süß wie Honig und im Bauch ist sie bitter wie Galle und gefährlich wie Gift. Die Sünde verspricht dir, deinen inneren Durst zu stillen. aber sie kann das Versprechen nicht halten. Es sind nur löchrige Zisternen. Nun, als nächstes sehen wir, Satan ködert durch Begierde. Nun zielt Satan auf das Innerste ab, weil im Inneren fallen alle Entscheidungen. Er zwingt Eva nicht, die Frucht zu essen. Nun, was könnte er alles tun? Er könnte die Frucht pflücken und sie Eva in den Mund hineinstopfen, Mund zumachen und sagen, schluck, schluck, kriegst erst Luft, wenn du hinuntergeschluckt hast. Nein, das tut er nicht, sondern er bringt sie dazu, dass sie selbst diese Entscheidung des Ungehorsams treffen will und die Frucht essen will. Wir leben in unserer unserer Gedankenwelt. In unserem Innersten werden alle Entscheidungen getroffen. Und da ist ein Abwägen. Was ist mir wichtig? Auf welche Weise werde ich glücklich? Und dann entscheide ich mich. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, Vers 6, eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum, weil er weise macht. Nun, hier ist eine Aufzählung, gut zur Speise, Genuss für die Augen und begehrenswert, weise zu machen. Es ist nicht von ungefähr, dass die Versuchung Jesu in ähnliche drei Kategorien unterteilt ist. Es ist nicht von ungefähr, dass Johannes in 1. Johannes 2, Vers 16 schreibt, denn alles in der Welt, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, das ist das, was Eva sah. Und das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Nun, hör gut zu, die Sünde, sie ködert dich nicht mit den Tränen deiner Frau. Sie ködert dich nicht mit einer ruinierten Familie. Die Sünde ködert dich nicht mit dem unzähligen Leid, das eine falsche Entscheidung mit sich bringt. Die Sünde ködert dich auch nicht mit dem Verlust deines Dienstes. Die Sünde ködert dich nicht mit Handschellen der Versklavung, aus denen du nicht mehr herauskommst. Die Sünde ködert dich nicht mit versäumten Jahren. Und erst recht ködert sie dich nicht mit den Flammen der Hölle. Nein, die Sünde ködert dich mit Versprechen, dich glücklich zu machen. Und Satan hält diese Versprechen nicht. Satan muss Eva von einer Lüge überzeugen. Das ist gar nicht so einfach. Er muss Eva glauben lassen, Eva, du bist nicht das, was du eigentlich bist. Weil eigentlich war sie perfekt. Eigentlich war sie vollständig, ihr hat nichts gefehlt. Und nun muss er sie glauben lassen, Eva, du bist das gar nicht. Und er gaukelt ihr vor und sagt, diese Frucht macht dich glücklich. Diese Frucht, was auch immer sie war, wir wissen es nicht, verspricht richtig gut zu schmecken. Diese Frucht übertrumpft alles, was du im Garten Eden bis jetzt geschmeckt hast. Keine Ahnung, was war dein Lieblingsobstsorte ist, aber die besten Erdbeeren, diese Frucht trumpft die beste Ananas, die besten Maracujas, die reifste Wassermelone. Diese Frucht ist eine Augenweide. Diese Frucht verspricht dir etwas zu geben, was du jetzt nicht hast. Diese Frucht verspricht dich glücklich zu machen. Das hat sich seit 6000 Jahren nicht geändert. Die Sünde ködert dich und verspricht, dich glücklich zu machen. Diese Sünde wird dir mehr Freude machen als alles andere. Und vielleicht klingt es paradox, aber sogar wenn du zornig bist, verspricht dir die Sünde, dass du glücklicher bist. Da ärgert dich jemand und du reagierst zornig, aber du fühlst dich befreit und erleichtert, es geklärt zu haben, zu zeigen, wo es lang geht. Satan ködert mit Begierde. Begierde ist wie ein Magnet in dir, das dich hinzieht zum Magneten. Die Welt sagt, das Schönste an der Versuchung ist, dir nachzugeben. Nun, das ist so ein Irrtum. Er verspricht Glück und es bringt Ruin. Schon viele Jahre her, da war eine junge Frau in der Gemeinde. Sie hatte sich taufen lassen, sie wollte im Glauben wachsen. Sie hat sogar Bibelkunde absolviert. Sie hatte eine tolle Ausbildung begonnen und hatte dort einen jungen Mann kennengelernt. Und irgendwie wuchs das Interesse füreinander bei beiden. Und das Problem, dieser junge Mann war ungläubig. Und die junge Frau, sie wusste, es ist nicht richtig, eine Beziehung zu beginnen. Aber dieser junge Mann war so toll, er war ein Gentleman. Ich habe ihn wirklich kennengelernt. Er war freundlich, er war liebevoll, er war zuvorkommend. Und die Beziehung versprach, sie glücklich zu machen. Nun, alles in ihrem Kopf drehte sich nur noch um diesen jungen Mann, mit dem sie bis ans Lebensende glücklich leben würde. Nun, sie wusste es nicht richtig und sie selbst kam sogar zu den Ältesten, so unfassbar habe ich noch nie erlebt, und sie sagte, könnt ihr mich bitte ausschließen aus der Gemeinde, ich weiß es nicht richtig, aber ich will doch die Beziehung. Nun, schlussendlich heiratete sie ihn, sie bekam ein Kind, nach 3 oder 5 Jahren war sie geschieden, sie ist nun alleinerziehend, sie ist in keiner Gemeinde, sie lebt vor sich hin. Der Traum von diesem jungen Mann, mit dem sie glücklich leben würde bis an ihr Lebensende, der ist zerplatzt wie eine Seifenblase. Es war Begierde, die am Schluss betrogen hat. Sie hat nicht gegeben, was versprochen wurde. Sünde macht immer Versprechungen wie ein König und bezahlt wie ein Bettler. Jakobus 1, Vers 14 sagt, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Und wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber gebiert den Tod. Satan ködert dich mit an und für sich guten Dingen. Nun, es ist keine Sünde für Eva, etwas Schmackhaftes zu essen. Etwas, das besser schmeckt wie eine Erdbeere. Es ist keine Sünde, wenn etwas gut aussieht. Es ist keine Sünde, wenn etwas Glück und Erfolg verspricht. Aber es ist Sünde, wenn es gegen Gottes Wort ist. Und Satan kriegt es hin, selbst im Paradies Unzufriedenheit zu stiften. Nun, du und ich, wir würden wahrscheinlich alle zu Eva sagen, Eva, weißt du, was du im Paradies hast? Ich wäre froh, im Paradies zu sein. Keine Sünde, kein Leid, kein Problem, kein Tod, keine Verletzung. Was willst du mehr? Oh, Satan, gaukel dir vor, es gibt noch mehr. Nun, lass uns zu Vers 6 gehen. Und wir werden sehen, zum Schluss, Satan zielt auf die Schwachstelle. Es heißt in Vers 6 im zweiten Teil, und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Das ist typisch Mose. Die ganze Dramatik, die schlimmste Tragödie des Universums, formuliert er in kurzen, nüchternen Sätzen. Ganz anders, wie die Zeitung von heute das tut. Einfach die ganze Dramatik in einem einfachen Satz. Sie nahm und sie aß und sie gab ihrem Mann. Nun, Eva wurde betrogen. Man könnte nun sehr, sehr leicht den Finger erheben und sagen, von einem Geschlecht auf das andere zeigen und sagen, Edge, du bist die Schuld. Und das tun sie leider auch. Aber es ist leider völlig verkehrt. Eva wurde verführt. Adam handelte in vollem Bewusstsein. Es wird nicht gesagt, was Adams Motivation war, zu essen, weil er hat gegessen. Er stand dabei. Er hätte eingreifen müssen. Und er tut es nicht. Er lässt sich leiten. So unfassbar. Ist das Sünde? Schwer zu sagen, der Sündenfall ist noch nicht geschehen. Aber dennoch sehen wir, dass hier eine Kaskade ins Rollen kommt, die in der Sünde endet. Alles begünstigt. Adams Passivität begünstigt den Sündenfall. Nun, Satan zielt auf das schwächste Glied in der Kette. Er zielt auf die Schwachstelle. An wen wollte Satan eigentlich rankommen? An Adam. Vers 7 deutet dann, erst als beide zusammen gegessen hatten. Eva ist zuerst und dann erst Adam. Und erst als beide gegessen haben, werden die Augen geöffnet. Nun überlegt Satan, wie bringe ich Adam zu Fall? Und wen nimmt Satan ins Visier, um Adam zu Fall zu bringen? Er ist richtig clever. Er nimmt Eva ins Visier. Also wir sehen ein richtig guter Kriegsmann. Das war Adams Schwachstelle. Eva hatte eine Schwachstelle, ja, ihre Empfänglichkeit für Augenlust und so weiter. Aber Adam hatte genauso eine Schwachstelle. Er ist passiv, er lässt sich leiten. Satan spielt die Schwachstelle aus. Er hatte Adam und Eva lange genug studiert, um zu wissen, wo er seine Falle platziert und wie der Köder aussehen muss. Man könnte fast sagen, in zwei Zügen, Satan redet nur zweimal, in zwei Zügen Schachmatt. Was für ein Genie. Und das tut er auch bei dir. Nun, warum ködert die Schlange dich? Sie ist ein Menschenmörder. Sie will dich von Gott, vom Leben entzweien. Sie will dich von Gottes Wort entzweien. Sie will dich die Klippe hinab ins Verderben der Sünde stürzen und schubsen. Und wie ködert dich die Schlange? Er ist ein Meister der Tarnung. Er stellt Gottes Wort in Frage. Er verdreht die Wahrheit und die Lüge. Er verzerrt dein Gottesbild. Er ködert dich mit leeren Versprechungen. Er ködert dich durch Begierde. Und er zielt auf deine Schwachstelle. Er weiß, wo deine Sehnsüchte liegen. Und er nutzt sie schamlos aus. Seine Methoden sind uns aber nicht unbekannt. Nun, vielleicht denkst du, solcher List, solcher Macht, solcher Überredungskunst, solch einem Genie bin ich hoffnungslos unterlegen. Wenn du das denkst, dann bist du in guter Gesellschaft. Dann bist du am richtigen Ort. Es ist nämlich so. Nun, vielleicht denkst du, wie kann ich mich schützen? Diesem gut platzierten Köder nicht auf den Leim zu gehen. Nun, weißt du, der Baum der Erkenntnis hatte eine Funktion. Gott hatte ihn in den Garten gestellt. Und dieser Baum der Erkenntnis, von dem er gesagt hat, ihr sollt nicht davon essen, er sollte zum Ausdruck bringen, ob Adam und Eva Gott wirklich lieben. Francis Schaeffer, er sagt so zutreffend, ohne Entscheidungsfreiheit hat das Wort Liebe keinen Sinn. Sie mussten frei sein, aus freien Stücken den Herrn zu lieben. Würden sie Gott mehr lieben als Satans Versprechungen? Würden sie Gott mehr lieben als die Aussicht, selbst Gott zu sein und zu entscheiden, was für mich gut und böse ist? Nun, wenn sie den Herrn, Jahwe Elohim, über alles lieben würden, dann würden sie seinem Gebot glauben, dass es richtig ist, und sie würden seinem Gebot gehorchen. Sie würden das tun, was er sagt, weil sie Jahwe Elohim, nicht nur ihren Gott, sondern ihren Herrn und Retter, ihren Vater, lieben. Sprüche 3, Vers 5 und 7 fasst dies so treffend zusammen. Und vielleicht denkst du, wie kann ich mich schützen gegen ein solches Genie? Ich werde ihm garantiert auf den Leim gehen. Absolut, du wirst ihm auf den Leim gehen. Sprüche 3, Vers 5 sagt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Auf wen vertrauen? Auf Jahwe, hier auch wieder, Jahwe. Und stütze dich nicht auf deine Einsicht. Wie Schlachter sagt, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Weil genau das hat Eva getan. Sie hat sich auf ihren Verstand verlassen. Sei nicht weise in deinen Augen. Und das war Eva. Sie dachte, ich kann beurteilen, was für mich gut und böse ist. Sie konnte es nicht. Nur Gott kann es. Sondern fürchte Jahwe und weiche vom Bösen. Und wenn du einen ganz kurzen Vers willst, der all das nochmal zusammenfasst, dann schreib dir Psalm 119, Vers 11 auf. Da heißt es, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das ist die Zusammenfassung. Wenn du wissen willst, wie gehe ich Satan nicht auf dem Leim, wie kann ich mich schützen? Bewahre sein Wort in deinem Herzen, damit du nicht sündigst. Man könnte sagen, kenne den Herrn und sein Wort, liebe den Herrn und sein Wort und gehorche dem Herrn und seinem Wort. Wir haben im In einem der vorigen Lieder hatten wir im Refrain gesungen, all meinen Mangel hast du mir gestellet. Oh, seid ihr euch bewusst, dass wir das gesungen haben? Eva hatte im Garten Eden genau das Gegenteil gesagt. Sie sagte, ich habe hier so viele Mängel und diese Frucht deckt alles zu. Oh nein, Christus deckt unseren Mangel zu. Nun, wir leben nach Eden. Wir sind rausgeflogen aus Eden. Das ist das Desaster, in dem wir uns jeden Tag unseres Lebens durchschlagen mit Sünde, die auf uns trifft, mit Sünde aus unserem eigenen Herzen. Wie kommen wir damit zurecht? In diesem, wir sind nicht mehr im Garten Eden, sondern im Urwald der Sünde, könnte man sagen. Wie kommen wir zurecht? Und das nächste Lied fasst das so gut zusammen, nämlich du bist mein Zufluchtsort im Sturm. Christus ist der, der uns durch diesen Dschungel hindurch sicher ans Ziel führt. Und das wollen wir nun zusammen singen. Ihr dürft gerne aufstehen, wir beten und dann stimmen wir in dieses Lied ein. Du ewiger Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, Jahwe Elohim, du bist der Gott, der uns Leben gibt. Du bist der persönliche Gott. Und was für eine Tragödie wir in diesem Kapitel gesehen haben vom verlorenen Paradies. Wie geschickt Satan eine Falle platziert und wie lecker der Köder der Sünde ist. Und Herr, wir erkennen, dass wir dieser List und dieser Gerissenheit nicht standhalten können. Nicht einmal Adam und Eva konnten es. Herr, wie viel mehr haben wir es notwendig, dein Wort zu bewahren in unseren Herzen, damit wir nicht gegen dich sündigen. Überzeuge uns von diesen tiefen Wahrheiten, dass wir dich lieben und dein Wort lieben, dass wir dich über alles lieben, mehr als die Verlockungen der Sünde und dass wir deinem Wort gehorchen. Amen.